NDR Info. Forum am Sonntag.
Genau, es ist wie ein großer Kühlschrank. Und da die Aufreinigung ja auch eine gewisse Zeit dauert, bis zu 12 Stunden. Und wenn wir das unter Raumtemperatur durchführen würden, würden auch natürlich auf der Säule die Proteine nach und nach abgebaut. Und umso kälter es ist, also bei 4 Grad ist schon sehr gut, umso weniger Abbau findet am Protein statt.
Früher mussten die Forscher in diesem 4 Grad kalten Labor stundenlang ausharren, in dicken Winterjacken und Mützen, lacht Torben Sprink, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Julius-Kühn-Institut. Heute reinigt und konzentriert eine Maschine die Substanzen, die die Forscher brauchen.
So, alles angeschlossen, jetzt heißt es warten.
Am Ende dieses Reinigungsprozesses, der 1 bis 2 Tage dauert, haben die Forscher des Julius-Kühn-Instituts für Kulturpflanzen in Quedlinburg ein Protein gewonnen, mit dem sie Pflanzen gentechnisch verändern können. Das Protein heißt CRISPR-Cas9 und wird umgangssprachlich auch als Genschere bezeichnet.
Die Genschere. Wie Manipulationen am Erbgut unser Leben verändern. Von Daniela Remus.
CRISPR-Cas9 ist ein System, mit dem Bakterien sich verteidigen, und zwar gegen Viren.
Erklärt die französische Molekularbiologin und Genetikerin Emmanuelle Charpentier. Die Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Immunbiologie hat diesen Mechanismus entdeckt. Gemeinsam mit Jennifer Doudna, ihrer US-amerikanischen Kollegin von der University of California, Berkeley. Seither werden die beiden jährlich für den Nobelpreis gehandelt, weil ihre Entdeckung als absolut revolutionär gilt.
So wie wir von Viren infiziert werden können, so kann es auch Bakterien ergehen. Und diese Viren sind sogar in der Lage, die Bakterien zu töten. Aber die Bakterien haben ein Immunsystem, das es ihnen erlaubt, sich dagegen zu verteidigen. Und dieses Immunsystem mit dem Namen CRISPR-Cas funktioniert so. Wenn ein Virus seine Gene in einem Bakterium zu platzieren versucht, dann schneidet dieses System alles aus der DNA raus, was da nicht rein soll.
Seit der Veröffentlichung dieses bakteriellen Verteidigungssystems im Jahr 2013 explodiert die Forschung. Wissenschaftler an Universitäten, Instituten, in Pharmakonzernen und Saatgutunternehmen probieren aus, was mit diesem neuen Werkzeug geht.
Das ist ein sehr einfaches Werkzeug. Es enthält ein Protein, das in der DNA schneiden kann. Und die zweite Komponente ist ein Molekül, das erkennt, was entfernt werden soll und das die Zelle instand setzt, das, was da kaputt gegangen ist, wieder zu reparieren. Und zwar sehr genau.
CRISPR-Cas funktioniert wie eine präzise und ziemlich intelligente Minischere. Diese Schere weiß, an welcher Stelle sie schneiden muss und wo nicht. Genome Editing nennen die Forscher das. Gene werden gezielt verändert, ersetzt, neu gruppiert und angeordnet. Also neu editiert oder umgeschrieben. Und das funktioniert bei Tieren, Menschen und bei Pflanzen. Und Pflanzenzucht ist das Gebiet der Wissenschaftler vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Quedlinburg.
Gerade arbeiten wir mit einem Gen, das für die Farbe der Samen verantwortlich ist, da man das mit dem bloßen Auge natürlich schnell sehen kann und wir hier am Institut für Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen natürlich an der Sicherheitsforschung arbeiten, können wir so relativ schnell sehen, welche Pflanzen die Mutationen, die wir wollen, tragen und welche nicht. Da ändert sich nämlich die Samenfarbe von braun zu gelb und diese Pflanzen mit den gelben Samen können wir dann sequenzieren das Genom und können schauen, ob unser CRISPR oder unser Cas9 noch an irgendeiner anderen Stelle des Genoms geschnitten hat.
Mit der Genschere verändern die Forscher die genetische Ausstattung der kleinen Ackerschmalwand. Das Genom dieser einjährigen Pflanze, die auch Gänseraupe oder Schotenkresse genannt wird, ist bereits seit Jahren vollständig entschlüsselt. Das macht sie für die Forscher so interessant.
Jetzt mit CRISPR-Cas haben wir, wie gesagt, vor 3-4 Jahren angefangen. Und ich benutze es halt zum Teil, um die Grundlagenforschung weiterzutreiben. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich jetzt auch schauen, was alle Leute immer anmerken, ist das Verfahren wirklich sicher? Also wenn man schneidet, schneidet das wirklich nur an dem einen Ort, wo geschnitten werden muss oder soll? Oder schneidet es auch noch woanders? Und wenn ja, wie oft?
sagt Frank Hartung, Wissenschaftler am Institut für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen. Und die bisherigen Forschungen zeigen, die Pflanzenzüchtung mit der Genschere ist sehr präzise.
Aber ich denke, man muss das Ganze immer so sehen, dass es ein weiteres Werkzeug ist. Also man soll natürlich nicht die konventionelle Pflanzenzüchtung jetzt sein lassen und nur noch CRISPR-Veränderungen machen, das wäre auch unsinnig. Dann würde man den Genpool irgendwann so einengen, dass man nur noch einzelne Sorten hat und nicht mehr viele. Aber gezielte Veränderungen vorzunehmen für gezielte Gebiete ist eine sehr schöne Möglichkeit jetzt. Also gerade im Klimawandel, ne? Wenn es immer wärmer wird in bestimmten Gegenden, müssen sich die Pflanzen anpassen oder eben angepasst werden für diese Gegenden.
Die größten Erfolge der Genschere in der Pflanzenzucht? Champignons, die länger haltbar sind und später braun und gammelig werden. Und eine Rapssorte, die besonders widerstandsfähig ist gegen Unkraut. Viele Forscherteams weltweit arbeiten mit der Genschere. War die klassische Gentechnik noch darauf angewiesen, fremde Gene in das Erbgut einzuschleusen, um Eigenschaften zu verändern, ist das mit der Genschere nicht mehr nötig. Durch das Umschreiben der genetischen Bausteine wird das naturgegebene, individuelle Potenzial genutzt, nur anders akzentuiert, betont die CRISPR-Pionierin Emmanuelle Charpentier.
Ich sehe bei dieser Technologie mehr Vor- als Nachteile. Und im Gegensatz zur klassischen Gentechnik kann man damit auch wirklich ganz präzise einzelne Gene und deren Funktion aufspüren und erkennen und aus- und einschalten, je nachdem, was gebraucht wird. Und man muss keine Nebenwirkungen dadurch befürchten, dass etwas Fremdes in die Zelle hineingeschleust wird.
Und genau das halten viele CRISPR-Forscher für den ultimativen Durchbruch in der Genetik und den entscheidenden Schritt, um die Zukunft zu revolutionieren. Um beispielsweise erneuerbare Biokraftstoffe zu entwickeln, Pflanzen ertragreicher zu machen oder Tiere mit anderen Nutzeigenschaften auszustatten. Und auch für die menschliche Gesundheit verspricht die neue Genschere das perfekte Handwerkszeug zu sein, erklärt der Stammzellenforscher Ulrich Martin, Professor an der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Kurzfristig Medikamentenforschung, also mit solchen Stammzellen, die zum einen die Mutationen tragen, beziehungsweise die wir auch korrigieren können, versuchen wir neue Wirkstoffe zu finden, um über Wirkstoffe diesen Gendefekt zu korrigieren. Langfristig denken wir aber durchaus auch daran, Zellen in der Lunge auszutauschen gegen genkorrigierte Zellen. Aber das ist sicher noch ein weiter Weg.
Bereits seit Jahren arbeiten die Wissenschaftler in den Laboren zum Beispiel mit den sogenannten T-Zellen. Die sind für die Immunabwehr zuständig und können Tumorzellen effektiv bekämpfen. Dieser Ansatz wird durch das Genome Editing schon bald einen rasanten Entwicklungssprung machen, prognostiziert der Biomediziner Boris Fese vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Und das ist ja einer der Ansätze, der in den letzten Jahren sehr viel Aufschwung erfahren hat, dass man versucht, die T-Zellen von Patienten genetisch umzuprogrammieren, damit sie die bösartigen Zellen erkennen. Also da gibt es Rezeptoren auf der Oberfläche von T-Zellen, die dann die Krebszelle erkennen oder ein Molekül auf der Krebszelle erkennen und dann zerstören.
Erste Erfolge bei dem Versuch, mit korrigierten T-Zellen Tumore zu bekämpfen, gibt es bereits. Allerdings wirklich nachhaltig nur beim schwarzen Hautkrebs. Vielversprechend ist aber auch noch ein anderer Einsatz der Genschere, nämlich bei der sogenannten somatischen Zelltherapie. Der Biologe und Genetiker Toni Kattoman, Direktor des Freiburger Instituts für Zell- und Gentherapie, erklärt am Beispiel der Immunschwäche HIV, woran die Forscher arbeiten.
Was bekannt ist bei HIV, ist, dass natürliche Resistenzen vorkommen. Das heißt, es gibt einen Personenkreis, der nicht mit HIV infiziert werden kann. Und genau da setzen wir mit der CRISPR-Cas-Methode an. Das heißt, wir bilden das jetzt nach, was die Natur uns eigentlich vorgezeigt hat. Das heißt, wir schalten in den Blutstammzellen dieser HIV-Patienten diese Eintrittspforte aus, sodass das Virus eben nicht mehr eindringen kann und das Immunsystem, was dann aus diesen Blutstammzellen entsteht, in den HIV-Patienten HIV-resistent ist und so eigentlich die Virusinfektion überwunden werden kann.
Das menschliche Immunsystem entsteht aus Blutstammzellen. Sie sorgen dafür, dass sich das Blut ständig erneuert und dass das Immunsystem effektiv arbeitet. HIV aber schwächt das Immunsystem, weil sich das Virus in diesen Zellen einlagert. Gelänge es den Forschern also, die Blutstammzellen immun zu machen gegen das Virus, wäre eine Behandlung mit HIV-resistenten Blutstammzellen denkbar.
Wir arbeiten mit Blutstammzellen, die wir einerseits aus Nabelschnurblut gewinnen. Wir arbeiten aber auch mit Blutstammzellen, die von erwachsenen Spendern gewonnen wurden. Und auch mit diesen Blutstammzellen aus Erwachsenen haben wir zeigen können, dass wir mit einer sehr hohen Effektivität genetische Veränderungen einführen können.
Noch aber kann mit dieser Zelltherapie kein Patient behandelt werden. Es fehlen noch wichtige Zwischenschritte. Einen davon benennt Genetikprofessor Toni Kattoman.
Wir arbeiten jetzt mit relativ wenig Zellen. Ich kann die Zahl sagen, es sind ungefähr 1 Million Zellen, wenn wir unter Laborbedingungen arbeiten. Wenn wir dann Richtung Patient gehen, dann müssen wir mit 3 Millionen pro Kilogramm Patient arbeiten. Das heißt, Sie können sich das leicht hochrechnen. Ein 80 Kilogramm schwerer Patient hat eben 240 Millionen Zellen, die genetisch verändert werden müssen, damit eben auch der therapeutische Effekt erzielt werden kann. Also auch dieses Upscaling ist ein großer Schritt, den wir noch zeigen müssen, dass er wirklich auch so funktioniert.
Auch die Pharmaindustrie hat schon bemerkt, dass mit der neuen Technologie viel Geld zu verdienen sein wird. So ist zum Beispiel der Bayer-Konzern bereits mit 500 Millionen Euro bei einem Start-up-Unternehmen eingestiegen, das genverändernde Medikamente entwickeln will. Und auch der Internetriese Google und der umtriebige Unternehmer Bill Gates investieren in die aufstrebende Zunft. Goldgräberstimmung durch CRISPR-Cas. April 2016. Um 12.21 Uhr verbreiten die Nachrichtenagenturen folgende Meldung. Die britische Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen hat erlaubt, die Erbanlagen von menschlichen Embryonen gentechnisch zu verändern. Die Molekularbiologin Kathy Nyken vom Francis Crick Institut in London erklärt im britischen Sender BBC, worum es bei ihrer Forschung geht.
Wir wollen herausfinden, welche Gene essentiell wichtig sind im Frühstadium der Entwicklung eines Embryos. Wir können dadurch Einsicht in die Ursachen für Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten bekommen.
Trotz dieser harmlos klingenden Aussage der Londoner Forscherin, die suggeriert, es ginge ausschließlich um Unfruchtbarkeitsforschung, war die weltweite Reaktion auf dieses Vorhaben wenig entspannt. Und zwar sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaftscommunity. Denn Eingriffe in die Keimbahn sind etwas völlig anderes als der Einsatz von Gentechnik, um Menschen von Krankheiten zu heilen. Dass CRISPR-Cas das Potenzial hat, Wissenschaft und Forschung grundlegend zu revolutionieren, ist den beteiligten Forschern mehr als klar. Deshalb sind sie, noch bevor die Londoner Keimbahnforschung zugelassen wurde, einen ungewöhnlichen Schritt gegangen. Sie haben sich in Washington getroffen, um über Chancen und Risiken des Genome-Editings zu beraten. Ein seltener Akt wissenschaftlicher Selbstkontrolle, berichtet die US-amerikanische Genetikerin Jennifer Doudna von der Kalifornischen Universität in Berkeley.
Ich fand das klasse, dass das Treffen in Washington international gefördert wurde, von den Akademien der Wissenschaften in den USA, in Großbritannien, aber auch in China. Und das Ergebnis dieses Treffens war auch sehr produktiv. Wir konnten uns auf eine Art von Selbstregulationsbeschluss einigen. Also wir haben es nicht Moratorium genannt, aber wir haben gesagt, das ist ein internationales Übereinkommen, das wir alle akzeptieren. Und damit wollen wir verhindern, dass die Methode des Genome Editing, so wie sie durch CRISPR-Cas möglich geworden ist, dass die in klinischem Zusammenhang angewendet wird, um die Keimbahn von menschlichen Embryonen zu manipulieren.
Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Damit tun sich nicht nur Theologen und Philosophen schwer, sondern auch viele Naturwissenschaftler. Fakt ist, derartige Eingriffe sind irreversibel. Sie verändern nicht nur die genetische Ausstattung eines Individuums, sondern werden auch weitervererbt und verändern so womöglich die menschliche Spezies. Und manche befürchten deshalb, dass die Zukunftsvision von genetisch normierten Menschen, die der Schriftsteller Aldous Huxley schon 1932 in seinem Roman Brave New World, Schöne neue Welt, beschrieben hat, nun bald Realität werden könnten. Die CRISPR-Koryphäe Jennifer Doudna warnt davor, im menschlichen Erbgut Korrekturen vorzunehmen.
Wir wissen noch längst nicht genug über die Gene, die wir dann manipulieren könnten. Und wir verstehen auch die Technologie nicht genug, um das zu tun. Ich bin mir sicher, dass es nicht die richtige Zeit ist, um darüber nachzudenken, Designer-Babys zu kreieren.
Die meisten Forscher teilen Dautners kritische Haltung in Sachen Keimbahneingriffe, selbst wenn sie von der Technologie begeistert sind. Denn viele praktisch-technischen Probleme sind noch ungelöst. Zum Beispiel ist nicht sicher, dass die Genschere tatsächlich nur einmal und nur dort schneidet, wo sie es soll. Off-target, also am Ziel vorbei, heißt diese Nebenwirkung, die bei Menschen ausgesprochen folgenreich sein kann, erläutert Ulrich Martin von der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Ich glaube, das größte Risiko bei solchen Therapien ist einfach, dass man durch sogenannte Off-Target-Effekte, also indem man andere Gene aktiviert oder inaktiviert unabsichtlich, dass man dadurch eine Tumorzelle entstehen lässt.
Ein massives Risiko, gerade auch im Hinblick auf Keimbahnexperimente. Aber die britischen Forscher tun so, als verstünden sie die ganze Aufregung nicht. Alles sei legal, die Embryos würden nach einer Woche vernichtet und die Experimente würden überwacht. Und schließlich gehe es bei ihren Versuchen nur um den wissenschaftlichen Fortschritt, nicht um den Versuch, Menschen zu züchten, meint zum Beispiel Peter Brody vom Londoner King's College.
Wenn ich ein bestimmtes Gen entferne, was passiert dann mit der weiteren Entwicklung des Embryos? Das ist so, als würden Sie wissen wollen, wie ein Auto funktioniert. Wenn Sie den Anlasser entfernen, startet der Motor nicht mehr. Oder wenn Sie die Handbremse entfernen, dann können Sie prima weiterfahren. Aber wenn Sie an einer Steigung parken wollen, merken Sie schnell, wozu Sie eine Handbremse brauchen. Genauso ist es hier. Und das Tolle an der Gentechnik ist, Sie brauchen jeweils nur ein Gen herauszunehmen, um mehr zu wissen.
You can take out just one gene.
Aber ist es tatsächlich sinnvoll, die Biologie des Menschen mit einem Auto zu vergleichen? Spricht daraus nicht ein reduktionistischer Lebensbegriff, der sich durch die Erkenntnisse der modernen Medizin gar nicht halten lässt? Auf jeden Fall aber ist die Behauptung, die Peter Brody formuliert, ausgesprochen optimistisch, um es höflich auszudrücken. Das Erbgut des modernen Homo sapiens besteht aus rund 20.000 Genen. Bisher bekannt sind den Forschern erst einige hundert Einzelgene. Ein Bruchteil dessen also, was den Code des menschlichen Lebens ausmacht. Der Freiburger Genetiker Toni Kartumann hält die Experimente der Londoner Forscher deshalb auch für übereilt. Er fordert mehr Geduld.
Ich glaube, wir sollten immer einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben jetzt eine neue Technologie zur Hand, mit der wir ganz gezielt genetische Veränderungen im Erbgut des Menschen einführen können. Wir können das unter Laborbedingungen relativ gut machen. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass wir diese Technologie anwenden, um therapeutische Erfolge zu erzielen. Und zwar nicht in Keimbahnzellen und nicht in Embryonen, sondern in Stammzellen unseres Körpers, dass wir da genetische Veränderungen einführen, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.
Auch der Hamburger Reproduktionsmediziner Markus Kupka blickt skeptisch auf die Pläne der englischen Wissenschaftler. Im Altonaer Kinderwunschzentrum hat er täglich mit ungewollt kinderlosen Paaren zu tun. Die meisten sind verzweifelt und sehnen sich nach einem Kind. Aber es gibt auch die, die ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wie das zukünftige Kind am besten zu sein hätte.
Dieses Verbessern ist natürlich sehr ethisch zu werten, vielleicht auch manchmal religiös zu betrachten. Was will ich wirklich erreichen? Ich hatte ein Patientenpaar, das hatte ein Kind mit einer sogenannten Schlotterlinse, also eine Augenerkrankung, die genetisch fassbar ist, und sagte, wir wollen auf keinen Fall nochmal ein Kind mit einer Schlotterlinse. Das ist eine Erkrankung, die durch die Augenärzte gut beherrschbar ist, mit dem Leben gut vereinbar, in keinster Weise ein geistiges Defizit bedeutet. Und somit war für mich in der Beratungssituation völlig klar, an dieser Fragestellung möchte ich mich gar nicht beteiligen.
Für Paare mit Erbkrankheiten, die Eltern eines gesunden Kindes werden wollen, gibt es die Möglichkeit der PID, der sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Damit wird erreicht, dass nur ein gesunder Embryo ausgetragen wird. Soll das Genome Editing also jetzt anstelle dieser Technologie treten? Oder geht es bei den Experimenten mit der menschlichen Keimbahn auf einer zweiten Ebene doch darum, die wissenschaftlichen Grundlagen für Menschen nach Mars zu schaffen? Auch der Biomediziner Boris Fese vom UKE in Hamburg ist wenig begeistert vom Londoner Experiment.
Wenn ich jetzt über ein Designer-Baby rede, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie jemanden, der irgendwie so klug ist wie Albert Einstein und gleichzeitig irgendwie aussieht wie Brad Pitt, dann wird es halt schon etwas komplexer. Das sind sicher Sachen, die nicht sich machen lassen. Aber ich meine, der Einstieg, dass man das über ein Gen, die Augenfarbe bestimmen könnte, den hätte man sozusagen. Und wenn man jetzt das prinzipiell gutheißen würde, dann würde man sozusagen da anfangen. Ne? Und das ist halt so die Sache, die durchaus aus meiner Sicht eine durchaus nicht unberechtigte Angst ist, dass Leute zu sowas bereit wären.
Menschenzüchtung ist definitiv jetzt und in naher Zukunft nicht machbar, betonen die Wissenschaftler einhellig. Aber rein technisch sei ein solches Vorgehen in Zukunft auch nicht völlig ausgeschlossen, sondern durchaus im Bereich des Möglichen. Auch der Reproduktionsmediziner Markus Kupka hat wenig Zweifel, dass diese Möglichkeiten zur Optimierung des Nachwuchses, so sie denn irgendwann tatsächlich möglich sein sollten, von potenziellen Eltern genutzt würden. Denn die Vorstellung vom perfekten Kind gewinnt an Raum, das kann er in seiner Kinderwunschpraxis beobachten.
Was ich erlebe, ist, dass Patientenpaare, die vielleicht 3 oder 4 Mädchen haben, dann nach einem Jungen fragen. Das ist auch bei uns gang und gäbe. Was wir hier sehr oft erleben, wir haben eine Samenbank im Hause, ist, dass da zum Beispiel an die Spender sehr viele Anforderungen gestellt werden. Es wird eigentlich erwartet, dass man mindestens 8, eher 10 Klassifizierungssysteme hat, also Blutgruppe, Augenfarbe, ethnische Herkunft, Hautfarbe, Größe, Gewicht, Bildungsgrad, um nur ein paar zu nennen, um sich dann vermeintlich so sein Designer-Baby, sein Designer-Kind aussuchen zu können.
Ist die Verbesserung des menschlichen Genpools vielleicht sogar wünschenswert, da es dann weniger Leid, Krankheiten und Ungerechtigkeiten gäbe, wenn alle Kinder weitgehend gesund zur Welt kämen? Oder wird Krankheit dann zu einem sozialen Makel, weil sich nur wohlhabende, genetisch optimierten Nachwuchs leisten können? Die Bereitschaft vieler Menschen, sich selbst zu optimieren, ist jedenfalls schon jetzt stark ausgeprägt. Das zeigen die Beliebtheit von Schönheitsoperationen sowie der Trend zur Selbstvermessung und Doping im Freizeitsport. Mag sein, dass manche Menschen die Vorstellung einer genetischen Optimierungsmöglichkeit wenig schreckt oder sogar erfreut. Andererseits könnte es aber auch sein, dass die Furcht vor einer Generation von künstlich perfektionierten Menschen dazu führt, dass die ganze Technologie in Verruf gerät, befürchtet Toni Katumen vom Freiburger Institut für Zell- und Gentherapie.
Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen. Ich glaube, wir haben jetzt eine sehr mächtige, eine sehr leistungsstarke Technologie zur Hand, um wirklich das Erbgut des Menschen gezielt zu verändern. Und wir müssen uns sehr gut überlegen, was wir mit dieser Technologie machen. Wir müssen sie verantwortungsvoll einsetzen. Und nur dann, glaube ich, hat das auch eine Zukunft.
Viele Wissenschaftler haben solche Bedenken und befürchten, der neuen Genschere könne es ergehen wie der grünen Gentechnik. Sie werde von der Bevölkerung abgelehnt, weil alle nur über die Embryonenexperimente sprechen und nicht mehr über die vielen Therapie- und Heilungschancen, die in der Methode des Genumschreibens steckten. Trotzdem kann diese nachdenkliche Haltung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Keimbahneingriffe einen Tabubruch darstellen. In den meisten Ländern verbieten gesetzliche Regelungen das Projekt der Menschenzüchtung. Aber das ist beileibe nicht überall so. Und da sich nahezu jeder bei einem Mindestmaß an Einfallsreichtum im Internet die Genschere kaufen und damit arbeiten kann, ist zu befürchten, dass sich nicht alle an die freiwillige Selbstbeschränkungsvereinbarung von Washington halten werden. Und damit in Zukunft nicht die Forscher in den Laboren bestimmen können, welche menschlichen Eigenschaften vererbt werden und welche nicht, bräuchte es dringend klare gesetzliche Vorgaben. Denn Genome Editing hat offenbar tatsächlich das Potenzial, die nächste große Revolution zu sein, die die Zukunft verändern wird. Wissenschaftlich, ökonomisch, aber auf jeden Fall auch ethisch. Eine große Verantwortung.
NDR Info. Forum am Sonntag. Die Genschere. Wie Manipulationen am Erbgut unser Leben verändern. Von Daniela Remus. Technik Katrin Bolin. Regie Doris Jankowski. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.